Und das ist das zweite Problem. Natürlich ist der Spruch des deutschen ehemaligen Verteidigungsministers, unsere Freiheit, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, ist so unverständlich. Aber eins ist sicher. Wenn wir nicht in der Lage sind, zu sehen, dass wir eine Welt haben, wo die Konflikte, die da und dort passieren, unmittelbare Rückwirkungen auf unsere Länder haben. Nicht nur, weil es eine Einwanderung gab, nicht nur, weil es bei uns so und so viele Muslime gibt oder so und so viele Menschen aus dem Osten gibt, sondern weil natürlich in der Welt etwas passiert ist, was klar ist. Ein Teil der Welt hungert. Ein Teil der Welt lebt unter unwürdigen Verhältnissen. Und wenn man hungert, unter unwürdige Verhältnisse lebt, dann will man dahin, wo man nicht hungert, wo man nicht unter unwürdige Verhältnisse lebt. Und deswegen ist die Welt so, wie sie ist. Sie ist offen. Und wissen Sie, ich ärgere mich mal, weil viele sagen, auch die linken Kritiker in Europa, denen sagen, wir müssen die Grenzen zumachen. Oder wir müssen, in Deutschland gibt es eine Krimiserie, die kennt ihr alles, Derrick. Ja? Ja, stellen Sie sich mal vor, Derrick spielt auch in Afrika. Sie können überall in der Welt, Derrick wurde überall exportiert. Dann gucken sich die Menschen in Afrika Derrick an und sagen, das ist ja ganz gut, wie sie dort leben. Ich gehe mal hin, wo Derrick sich abspielt. Und dann kommen sie zu uns. Also das ist so wie Amerika. Amerika exportiert ganz tolle Dinge. Und dann wundern sie sich, wenn die Mexikaner alle nach Amerika wollen. Sie wollen all ihren Schrott nach Mexiko. Guckt mal, wie toll Amerika sind, aber bitte nicht bei uns. Das funktioniert nicht mehr so. Das heißt, die Regelung, wie man Einwanderung regeln kann, positiv. Wir bauen zusammen ein Haus. Wenn ihr zusammen ein Haus baut, dann haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben ein Haus, gemeinsames Haus gebaut. Wir haben aber nur Fenster gebaut. Es gibt keine Türen. Ja, wenn es in einem Haus keine Türen gibt, kommen die Menschen durchs Fenster rein. Eine völlig logische Sache. Also brauchen wir eine Tür. Nur eine Tür ist etwas, was offen oder zu sein kann. Das heißt, es gibt ein Scharnier und wenn man in eine Richtung drückt, geht's auch. Und wenn man es in eine andere Richtung zieht, dann geht's zu. Das heißt, wir brauchen eine Regel, die uns zeigt, wann ist die Tür offen und wann ist die Tür zu. Habe ich nicht so eine Regel, dann komme ich durchs Fenster. Wenn die Fenster zu sind, dann mache ich die Scheiben kaputt und gehe da rein. Was jetzt passiert? Glaubt jemand, auch wenn jetzt die Holländer allein, die Franzosen allein sagen, unsere Grenzen sind zu, glaubt ihr, dass irgendjemand in der Lage wäre, diese Grenzen zuzuhalten? Natürlich nicht. Also da auch ein Problem, was man nur europäisch lösen kann. Und noch eins. Wir haben alle Tränen im Augen, wenn wir sehen, was im Moment im Nahen Osten passiert. Und wisst ihr, es gibt eine Geschichte, der erste israelische Staatspräsident Nahum Goldmann, in den Memoiren von Ben-Gurion erzählt das, gleich nach der Gründung des Staates Israels reden Nahum Goldmann und Ben-Gurion zusammen. Und Nahum Goldmann sagt zu Ben-Gurion, wenn es uns nicht gelingt, uns Israelis, diesen Staat Israel einzubetten in dieser Region, dass wir akzeptiert sind, dass wir einen normalen Umgang mit den Menschen in dieser Region haben, wenn es uns das in den nächsten 50 Jahren, 49, nicht gelingt, dann werden wir ernste Probleme haben. Weil dann die Welt nicht mehr uns so stützen wird mit dem unmittelbaren Gedächtnis von der Shoah. Denn es wird sich normalisiert. Wir sind da. Genau da sind wir. Staat Israel ist in viel größerer Gefahr, als er glaubt, durch sein eigenes Handeln auch. Und auf der anderen Seite haben wir Palästinenser, die auch durch ihr Handeln sich immer weiter entfernen von dem Staat, das sie eigentlich wollen und brauchen. So, und in dieser Situation gibt es die Amerikaner. Sie sind außenpolitisch out. Sie sind festgefahren im Irak und nicht nur bis zur nächsten amerikanischen Wahl, um da rauszukommen, dass diese amerikanische Gesellschaft, die amerikanische Politik wieder zum handlungsfähig wird. Das wird Zeit, Kraft und Energie brauchen. Aber kann der Nahe Osten noch lange warten? Ich glaube es nicht. Wer kann eine Initiative dort ergreifen? Natürlich kann ich jetzt als Holländer oder als Luxemburger oder als Franzose sagen, it's not my business. Das ist ihr Problem. Nur, und das ist egal, ob ihr die Burka verbietet oder nicht, und zu sagen, die Burka wäre ein Problem des Terrorismus, ist so absurd und dumm. Man kann die Burka verbieten. Das hat mit dem Terrorismus aber gar nichts zu tun, ja. Und damit wird Holland nicht sicherer, ja. Das wollte ich nur sagen. Wir haben hier Menschen. Diese Menschen entwickeln ihr Bewusstsein durch die tägliche Erfahrung, die sie bei uns machen in Europa. Wir haben ungefähr mittlerweile fast genauso viele Muslime wie Holländer in Europa. Die Menschen, ihre tägliche Erfahrung ist strukturiert einerseits durch den Alltag, ob uns die Integration gelingt, ob sie glauben, sie können ihre Religion so ausüben, wie sie wollen, ob sie über ihre Religion streiten können, wie sie wollen, und von Ereignissen, die ganz außerhalb stattfinden. Globalisierung ist offen. Das heißt, das, was in Ramallah, in Jerusalem, in Bagdad, in Algerien passiert, ist unmittelbar strukturierend für Menschen in Europa. Genauso wie ihr Alltag. Und wer glaubt, also man kann diese Trennung machen. Hier regeln wir unsere Probleme und dann geht's gut. Und da draußen wird sich das regeln oder nicht, das geht uns nichts an. Der irrt. Denn die Menschen, die bei uns sind, positiv wie negativ, werden durch die Weltereignisse genauso beeinflusst. Und deswegen muss eine Initiative von Europa, was den Nahen Osten betrifft, von Europa kommen, weil die Vereinigten Staaten im Moment festsitzen. Und diese Initiative ist schwierig. Man muss den Iran reinbringen, man muss Syrien reinbringen, man muss die Souveränität des Libanons sichern. Man muss die Sicherheitsbedürfnisse des Staates Israels beantworten. Man muss die Lebensbedürfnisse der Palästinenser beantworten. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Nur, wer wirklich an Sicherheit interessiert sind, das sind wir alle, dann muss er sich diese Fragen stellen. Und da in dieser Debatte kommt die Türkei. Und die Debatte um die Türkei. Wisst ihr, ich habe vorhin gesagt, das mit Polen, Ungarn, das ist eine Vereinigung Europas. Das ist keine Erweiterung. Die erste einzige Debatte um Erweiterung, die wirklich stattfindet, das ist die Debatte um die Türkei. Es gibt keine logische Definition, dass die Türkei zu Europa gehören muss. Aber genauso wenig eine Definition, dass die Türkei nicht gehören kann. Also glaube ich, dass die Debatte um die Türkei dann sich geändert hat für uns nach dem 11. September. Denn im 11. September waren wir Europäer mit Recht, haben wir gesagt, es gibt einen Kampf zu führen gegen den islamischen Fundamentalismus. Zu Recht haben wir gleichzeitig gesagt, aber nicht einen Kampf gegen den Islam. Wie macht man das klar? Und ich glaube, man kann das am ehesten klar machen, wenn man dann einen Staat wie die Türkei in die Europäische Union integriert. Dann sagen wir, seht ihr, wir sind nicht gegen einen säkularen Islam, wir kämpfen aber gegen den islamischen Fundamentalismus. Nur dafür muss sich die Türkei ändern. Das ist der Prozess. Und ungeheuerlich ist die Debatte, die sagt, bist du für oder gegen den Beitritt der Türkei? Das wird sich in 15 Jahren entscheiden. Das ist genauso, wenn ich Sie fragen würde, werden Sie in 10 Jahren im Juni, 2016 oder 2017, werdet ihr am 17. Juni 2016 im Südfrankreich baden gehen? Dann werden Sie sagen, es kommt drauf an, wie das Wetter dort ist, wenn ich dort bin. So, und genauso ist es mit der Türkei. Wird die Türkei in 10 bis 15 Jahren beitreten? Es kommt drauf an, wie die Entwicklung in den nächsten 10, 15 Jahren sein wird. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie mich fragen, wird die Türkei beitreten? Ich sage Ihnen ganz, ganz offen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, welche Reformkräfte sich in der Türkei in den 10 Jahren durchsetzen werden. Ich weiß nur, dass wir ein Interesse haben, dass dies möglich wird, dass wir daran arbeiten müssen und dann in voller Ehrlichkeit in 10 oder 12 oder 13 Jahren, und da habe ich es gut, weil ich bin nicht mehr dabei als politischer Aktiver, ja, dann müssen wir sehen, was daraus wird. Oder müssen Sie sehen. Ich werde dann nur einfach sagen, ich bin der Meinung, dass. So, und das aber zu klären, das sind die Dinge. Und da auch wiederum kann ein Nationalstaat diese Fragen nicht allein beantworten. Ich könnte Ihnen noch stundenlang erklären, was Sie nicht nationalstaatlich regeln können. Natürlich können Sie auch vieles hier in Holland oder in Frankreich, Deutschland, in Frankreich regeln. Da braucht man keine europäische Lösung. Dies auseinanderzutrennen, die Fehler, die gemacht wurden, zu sehen, das zurückzuschrauben, das ist alles richtig. Und damit es eine Diskussion gibt, ich habe ja mehr als 5 Minuten geredet, deswegen können wir das jetzt zum Schluss kürzer machen. Ich sage Ihnen, auf die Wahlen wieder zurückzukommen. Ich glaube, meine kindische Position ist die richtige. Sie sollen dran. Und dann sollen Sie mir zeigen, wie Sie das lösen können. Und dann jedes Mal, wenn Sie anklopfen werden in Brüssel und sagen, aber ihr müsst dies machen oder jenes machen, sage ich ja. Aber wenn wir einstimmig dich alles beschließen sollen, werden wir es nie schaffen. Und dann werden wir fragen, ja, aber ja, das hängt mit der Verfassung. Und dann wähle ich den Vorsitzenden der SP mal sehen, der sagt, ich werde nie einer Verfassung zustimmen. Wenn er dann in einer Regierung ist, wenn er dann für die Holländer dies und jenes, für das arbeitende Volk in Holland dies oder jenes haben will und eine europäische Entscheidung braucht und wir immer sagen, ja, aber wir haben da immer Einstimmigkeit, was können wir da machen? Dann bin ich mal gespannt, wie er sagt, ich brauche keine Verfassung. Ja, könnten wir nicht das oder jenes ein bisschen ändern, damit wir da weiterkommen? Denn jeder, der mal regiert hat in Europa, das beste Beispiel ist Chirac. Chirac war, was Europa angeht, ein absoluter Anti-Europäer. Es gibt seine berühmte Rede von Cochin, wo er dem französischen Volk einfach gesagt hat, glaubt nicht an Europa, das ist das Ende Frankreichs. Und dann war er dran und hat gemerkt, das läuft nicht so. Und dann ist er wirklich dann zu einer Eule aus Athen geworden. Und deswegen glaube ich, dass wir als Europäer jetzt cool bleiben sollen. Cool, weil ich glaube, unser Projekt hat die Geschichte spricht für uns. Die Probleme der Welt auch. Aber wir müssen den Menschen die Zeit geben, dies auch so zu verstehen, dass es ihr Projekt wird. Und das war vielleicht einer der großen Fehler der europäischen Konstruktion. Die europäische Konstruktion, damit will ich es beenden, sie war ja ganz klug. Sie hat gesagt, wir entwickeln einen gemeinsamen Markt, dann wird es den Menschen besser gehen und dann werden sie Europa akzeptieren. Und immer wenn es ihnen besser geht, können wir einen Schritt weitergehen. Aber das klappt nicht mehr, weil die Probleme jetzt so stark sind, dass es einem nicht so einfach besser geht. Und deswegen ist diese Trickserei zu Ende. Die Menschen müssen ja sagen, deswegen sind die Referenden ein Bild der Wahrheit der Franzosen oder der Holländer. Nicht, dass sie Recht haben, aber sie haben das Recht, Nein zu sagen. Und dann müssen wir sehen, wie in einem Prozess die Menschen selbst sehen, welche Fehler in diesem Nein stecken und welche Probleme es für sie bedeutet. Und wenn wir so in den nächsten Jahren reingehen, dann glaube ich, wird diese melancholische Stimmung, die einem überfällt nach so einem Wahlergebnis wie in Holland, geht es einem besser. Und es geht vor allem einem besser, weil ich der Meinung bin, wenn in Frankreich Ségolène Royal gewinnt, dann wird es auch besser. Ich finde das ganz toll, wie so eine Frau im Moment den ganzen Männerwelt in Frankreich beiseite schiebt und sagt, so, das ist Ende eurer Geschichte, jetzt fängt eine neue Geschichte an. Es gibt auch Lichtblicke in Europa. Danke sehr.